Ja, Fortsetzung vom letzten Mal. Der Heilige Geist, wer er ist, was er tut und wie er kommt. Wir hatten das letzte Mal den ersten Punkt. Wer ist der Heilige Geist? Gottes Wort und Gottes Geist. Gott und Gottes Geist. Jesus und der Heilige Geist. Der Heilige Geist für die Jünger. Der Beistand, der Jesus vergegenwärtigt, der Geist der Vollmacht gibt. Und ich hatte gesagt, das ist das Fundament und das Fundament muss stehen. Wenn das schief ist, wird alles andere auch schief und kann nicht gedeihen. Deshalb, wer es verpasst hat, möglichst doch nochmal nachhören oder nachlesen. Auf der Rückseite steht ganz unten meine Internetseite, wo ihr es findet. Heute würde ich den zweiten Punkt fast behandeln, außer die letzten beiden Punkte, die schaffen wir nicht, aber damit steigen wir dann das nächste Mal ein. Es wird auch so für heute genug sein. Also das Wirken des Heiligen Geistes. Und zunächst möchte ich nochmal daran erinnern, das Wort für Geist ist in den Sprachen der Bibel dasselbe wie für Wind. Und das gehört zum Wesen des Windes, dass man ihn nicht in Schubladen speichern kann. Man kann ihn nicht einschachteln. Deshalb ist es auch schwierig, das Wirken des Heiligen Geistes zu systematisieren. Eigentlich geht das gar nicht. Und Systematik oder in der Theologie Dogmatik, also dass ich bestimmte Dinge festlege, so ist das und so ist das zu glauben, ist zwar der Deutschen liebstes Kind, aber im Judentum geradezu verboten. Da gibt es das gar nicht. Da gibt es nur Schriftauslegungen. Also wir kriegen das nicht in den Griff. Man kann Gott nicht in den Griff bekommen, auch mit der klügsten und dicksten Dogmatik nicht. Und man kann auch Gottes Geist nicht in den Griff bekommen. Und es kann auch nicht darum gehen, dass wir über den Geist verfügen. Es geht vielmehr darum, dass er über uns verfügt. Es geht nicht darum, dass wir zuerst den Geist haben, sondern vor allem darum, dass er uns hat. Und es geht nicht darum, dass wir ihn irgendwie kontrollieren, sondern dass er unser Leben kontrollieren darf und dass er das tut. Und trotzdem denke ich, kann es hilfreich sein, so einige Linien mal aufzuzeigen, wie Gottes Geist wirkt. Das wird sich am Ende nicht ganz trennen lassen. Manchmal kommt das auch alles zusammen. Es gibt auch mehr, als das ich hier sagen kann. Er ist auch nicht verpflichtet, sich an unsere Vorstellung zu halten. Er ist auch nicht verpflichtet, sich an das Konzept zu halten, was ich ihm jetzt hier so geschrieben habe. Das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, wenn ich trotzdem mal so wie drei Dimensionen seines Wirkens beschreiben möchte. Und das am Ende sogar an einer kleinen Tabelle zusammenfasse, die habt ihr hier hinten drauf auch, da könnt ihr gelegentlich mal mit einem halben Auge mit drauf schielen. Jesus sagt, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern, von diesem Beistand, diesem Geist der Wahrheit, wenn er gekommen ist, dann wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gericht. Bibelstellen stehen alle im PDF-Manuskript, könnt ihr alle nachlesen, ob das so stimmt. Das heißt zunächst, der Geist Gottes stellt ins Licht Gottes. Das heißt, Menschen erkennen sich selber im Licht Gottes. Sie erkennen ihre Schuld, sie erkennen aber auch Gottes Liebe. Sie erkennen, was Jesus für sie getan hat. Und der Geist Gottes möchte helfen, dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Man könnte dieses Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken des Geistes am Menschen am ehesten, wenn man das Kirchenjahr mal bemüht, bei Karfreitag unterbringen. Karfreitag. Jemand erkennt, Jesus starb für mich persönlich und ich habe das nötig. Er musste das auch für mich tun. Menschen erkennen den Mangel, den sie ohne Gott und ohne Jesus haben. Sie erkennen, was fehlt und sie erkennen, dass Gott genau diesen Mangel ausfüllen kann und will. Und dann werden sie sich mithilfe des Geistes an Gott wenden und erfahren, wie Gott diesen Mangel tatsächlich stillt. Das heißt, sie werden umkehren oder sich bekehren oder wie man das auch nennen will, beten, Jesus, komm in mein Leben. Und das alles geschieht mit Hilfe des Heiligen Geistes. Oder andersherum, ohne den Heiligen Geist kann sich gar niemand bekehren. Das würde niemand tun. Ohne den Heiligen Geist kann überhaupt niemand zum Glauben kommen. Sich bekehren und glauben ist einerseits eine menschliche Willensentscheidung und manche sind da ganz stolz darauf. Ich habe mich bekehrt vor 35 Jahren und erzählen das dann immer noch. Ist auch gut. Aber möglich war das nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Eigentlich ist es ein Geschenk, dass ich mich bekehren kann. Und deshalb gibt es keinen Grund, sich darauf etwas einzubilden, sondern allen Grund, Gott dafür zu danken, dass er einen gerufen hat und dass man diesen Ruf hören konnte, verstanden hat und reagieren konnte. Gottes Geist wirkt also zuerst an Menschen und dann fragt er sie, ob er auch in sie hineinkommen darf. Und da ist jetzt die Frage, ob wir das zulassen oder erbitten oder ob wir das verweigern. Wir haben beide Möglichkeiten. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, zweitens sein Wirken in Menschen. Also wenn jemand zu Gott umkehrt oder wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand sich Jesus unterstellt, dass er der Herr ist, oder wenn er ihn bittet, in sein Leben zu kommen, oder wenn jemand Jesus aufnimmt oder annimmt, wie wir manchmal sagen, bittet, dass Jesus in ihm Wohnung nimmt, dann kommt der Heilige Geist in einen Menschen hinein. Er bezieht in ihm Wohnung. Damit bekommt dieser Mensch ein neues Leben. Er wird, sagt die Bibel, von oben, von Gott her oder von Neuem geboren. Und das heißt, in ihm ist jetzt etwas ganz Neues. Er ist wie neu geschaffen, ist eine neue Schöpfung, genauso sagt es Paulus mal. Oder Petrus schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns entsprechend seinem großen Erbarmen wiedergeboren, neu gezeugt oder geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, dieses neue Leben hat was mit Ostern zu tun. Da gibt es in mir so eine Art Auferstehung. Da bricht ein neues Leben durch. Und das ist auch erst seit Ostern, seit der Auferstehung von Jesus möglich. Vorher gab es es gar nicht. Das merken wir sofort, wenn wir die Osterberichte mal lesen und da zu Johannes gehen und zu Johannes 20 gehen. Da wird beschrieben, wie Jesus seine Jünger besucht, die hatten sich eingeschlossen, grüßt sie, sagt, Friede sei mit euch, Shalom Alechem. Dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann heißt es, als er das gesagt hatte, hauchte er sie an oder blies er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, ohne Artikel im Urtext, empfangt Heiligen Geist oder etwas vom Heiligen Geist oder eine Anzahlung vom Heiligen Geist, so übersetze ich das mal oder deute ich das jetzt mal. Was passiert hier? Jesus haucht seine Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Wenn wir das verstehen wollen, müssen wir so etwa auf die zweite Seite der Bibel schauen, dann kommen wir zur Schöpfung und da steht, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub von Erdboden und dann er hauchte oder blies ihm den Atem des Lebens oder Geist des Lebens, die Nase oder den Mund, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das sind doch Parallelen. In 1. Mose 2,7 wurde der Mensch geschaffen. Und Johannes 2,22 wurden die Menschen, die Jünger, neu geschaffen. Sie wurden wiedergeboren. Neue Schöpfung. Gottes Geist kommt in Menschen hinein. Und dadurch wohnt Jesus selber in Menschen. Und so werden wir zu Kindern Gottes. Ich bin dafür, dass wir hier biblisch sauber denken und auch reden. Da verwechseln viele einiges. Es sind alle Menschen Geschöpfe Gottes, jeder ausnahmslos. Aber nicht alle sind Kinder Gottes. Die Bibel unterscheidet das, jedenfalls meine. Wann ist ein Mensch ein Kind? Wenn er etwas von seinen Eltern geerbt hat. Also die Eltern haben ihn gezeugt und geboren. Und er hat Erbanlagen, Merkmale seiner Eltern in sich. Das ist ein Kind, leiblich gesehen jetzt. Ne? Und ein Kind Gottes ist jemand, in dem etwas von Gott lebt, in den etwas von Gott hineingekommen ist. Ich könnte sagen, Same von Gott hineingekommen ist, Erbanlagen von Gott hineingekommen sind, Merkmale von Gott, also in den Gottes Geist eingezogen ist und der in ihm lebt. Das ist biblisch völlig eindeutig und auch völlig logisch. Unter uns ist so, ein Kind ist der, der Erbanlagen von Vater und Mutter hat. Kind Gottes ist jemand, der sozusagen Erbanlagen von Gott hat, der aus Gott geboren ist. Klar ist der ein Kind Gottes, wer denn sonst? Christus in uns, der Heilige Geist in uns, ein Kind Gottes sein, das hat Folgen. Kann ich jetzt nicht alle aufzählen? Wer will, kann mal Römer 8 studieren, das ist ein Kapitel, schadet nicht, wenn man das auswendig kann. Da steht, wir sind frei vom Gesetz, wir haben eine geistliche Gesinnung, wir müssen nicht mehr nach der alten, gottlosen Natur leben, wir haben Hoffnung, weil etwas von der Kraft der künftigen Welt schon in uns lebt. Wir haben die Leitung durch den Geist Gottes, er führt uns also, die vom Geist Gottes geführt werden, sind Gottes Kinder, sind wir wieder beim Thema, ja? Nicht alle Menschen, sondern die vom Geist Gottes geführt werden. Eine kindliche Beziehung zu Gott als Papa, manche beten vielleicht so, Papa, aber der Geist Gottes macht es, er schreit, Abba steht da, Papa heißt es. Diese Gewissheit, ich bin Gottes Kind, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, bestätigt meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin, da habe ich diese tiefe Gewissheit in mir, so wie ich auch weiß von meinen Eltern, ich bin ihr Kind, sieht man an manchen Dingen oder hat man gesehen und so, ne? Und auch beten können mit Unterstützung des Geistes, solche Dinge. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird auch, ich sagte, etwas von den Erbanlagen Gottes so in uns durchkommen. Das sieht man ja auch bei den Kindern manchmal, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder vom Baum oder vom Pferd. Und Kindern kann man auch so Merkmale von Eltern, manchmal Großeltern ablesen, auch in der Art, so wie die sich bewegen und wie die im Charakter sind. Das wird bei einem Kind Gottes genauso sein. Da wird etwas vom Wesen Gottes oder von dem Charakter, den Jesus hat, auch jetzt in diesem Gotteskind deutlich werden. Und in diesem Zusammenhang redet die Bibel von der Frucht des Geistes. Ihr merkt, wir sind bei 2.2.1, Frucht des Geistes. Nun hat Frucht die Eigenschaft, dass sie nicht von heute auf morgen da ist. Die kann ich auch nicht produzieren. Die kann ich nicht so in drei Arbeitsgängen herstellen, jetzt habe ich sie, sondern die braucht Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Bin schon neugierig auf die Äpfel im Garten, aber die sind echt noch nie reif. Wenn ich da reinbaue, man zieht alles zusammen, die sind noch sauer bei uns. Und da braucht es noch Geduld, bis die jetzt endlich reif werden. Und Gott hat sehr viel davon, das gehört zu seinem Wesen. Und es ist gut, wenn wir die auch mit uns selber haben und mit anderen. Was ist Frucht? Normalerweise was zum Essen. Etwas, was man genießen kann und etwas, was schmeckt. Also andere sollen an uns Geschmack finden. Und Gott möchte das auch. Frucht ist etwas, wo andere etwas von uns haben, wenn sie mit uns zusammen sind. Frucht ist das, wie wir uns Christen wünschen, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Frucht ist das, was Gott von uns erwartet und wonach er uns einmal fragen wird. Sie ist sogar das entscheidende Kriterium, nachdem Gott einmal fragen wird. Und wonach wir fragen müssen, wenn wir nach der Echtheit einer geistlichen Erfahrung fragen oder wenn wir die prüfen wollen, da kommt es auf die Frucht an oder ein geistlicher Dienst. Ist das echt oder nicht? Auf die Frucht kommt es an, nicht auf die Phänomene oder Erscheinungen oder sonst was oder die Kräfte. Das ist kein Kriterium, gar keins. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Worin besteht die Frucht des Geistes? Ich sagte schon, es ist der Charakter von Jesus. Nicht mehr und nicht weniger. Dass dieser Charakter von Jesus in uns Gestalt gewinnt, mehr und mehr durchkommt und an uns abzulesen ist und dass man etwas von der Art, wie Jesus ist, auch bei uns genießen kann. Ihr könnt, wer eine Bibel hat, Galater 5 ruhig mal aufschlagen und da so mit einem Auge mit reinschielen. Galater 5, so die Verse 20, 22, 23, 24 so. Paulus schreibt hier von einer Frucht mit neunfacher Geschmacksrichtung sozusagen. Das kann man einteilen in innere Qualitäten, in Tugenden und allgemeine Grundsätze. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Könnt ihr alles auswendig, habt ihr alles. Das ist diese neunfache Frucht, die beginnt ganz klar, weil Gott Liebe ist, mit der Liebe. Agape, es ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur Erwiderung auf etwas. Ich finde jemanden sympathisch und dann bin ich eben auch nett zu ihm. Ja, das ist nicht gemeint. Sondern Agape ist die Liebe, die Folge einer Entscheidung ist. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben. Ich will dafür sorgen, dass es ihm gut geht und ich nehme ihn an, so wie er ist. Die ist unbesiegbares Wohlwollen, das Beste eines Menschen im Auge haben, egal was er uns antut. Diese Liebe hat Paulus in 1. Korinther 13 näher beschrieben, wie die aussieht. Das Liebe, das erste ist, überrascht vielleicht nicht, vielleicht überrascht das zweite. Der zweite Bestandteil dieser Frucht ist Freude, Chara. Das ist eine Freude, die sich auf Gott gründet und nicht auf die Umstände. Es geht um ein tiefes Glücklichsein, das aber aus der Beziehung zu Gott kommt, das dort die Quelle hat. Eigentlich ist es Gottes Freude. Glaubt jemand, dass im Himmel Freude ist und Gott sich freut?
Ja.
Ja, gut. Und Frucht des Geistes, wenn diese Freude kommt, dann ist es diese Freude, die in unser Herz kommt und die da durchkommt, nicht unsere. Es ist Gottes Freude, die durchbricht. Das kann auch eine stille Freude sein. Muss man nicht im christlichen Dauergrinsen durch die Kante rennen. Und Jesus wird diesem Maß unserer Freude sein, wie Gottes Geist in uns Raum hat. Das nächste, was genannt wird, ist Frieden. Ihr könnt es übersetzen, innere Heiterkeit und geistiges Wohlbefinden, das auf Vergebung basiert. Das ist eine heitere Gelassenheit und Ruhe, die aus diesem alles durchdringenden Bewusstsein kommt, dass Gott alles in der Hand hat. Egal, was hier ist und tobt und gerade so abgeht, Gott hat es in der Hand, ich bin bei ihm, er ist bei mir, also bin ich im Frieden. Mag's knallen, wie es will. Friede, Shalom, das heißt in Harmonie sein mit Gott, mit sich selber und mit den anderen, mit der Schöpfung auch. Es meint auch Wohlbefinden, meint Geborgenheit in der Liebe Gottes. Und das wirkt sich dann sofort aus in die Beziehung zu den Mitmenschen, deshalb ist als nächstes von Geduld die Rede oder Langmut eigentlich. Makrothymia ist einen langen Atem haben. Dass einem nicht die Puste ausgeht im Blick auf die Mitmenschen, die so unmöglich sind. Dass man bei den Fehlern der anderen und Unmöglichkeiten nicht aufgibt oder ausflippt. Dass man sich auch nicht rächt, obwohl man das könnte. Bitte mal, Herr, gib mir bitte Geduld, aber sofort. Und das klappt noch nicht so. Das Wachstum ist da, ja, braucht Zeit, merke ich. Das nächste, Freundlichkeit. Man könnte es ganz wörtlich übersetzen, Brauchbarkeit. Also eine freundliche Güte, mit der man wirklich was anfangen kann, die ja nicht bloß angrinst. Umgänglichkeit, Vorzüglichkeit. Dann Güte. Versteht sich vielleicht von selber. Könnte sagen, Gerechtigkeit gemildert durch Liebe. Nicht nur diese Rechthaberei, sondern Liebe dabei. Und dann noch die drei letzten Bestandteile. Pistis wird auch mit Glauben übersetzt, aber meint hier Treue, Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit. Dann Sanftmut, ein merkwürdiges Wort für heute. Meint so viel wie Ergebung in Gottes Willen, dass man lernbereit ist, dass man nicht zu stolz ist, noch etwas zu lernen. Es gibt Fromme, die wissen schon alles, denen kannst du gar nichts mehr beibringen, die sind nicht sanftmütig. bedachtsam sein, überlegt sein, auch milde Edelmut, so die Mitte zwischen übertriebenem Zorn und übertriebener Milde, Rücksicht gegenüber Menschen, Demut und Bescheidenheit gegenüber Gott und den Menschen. Jesus konnte von sich sagen, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Aber er war nicht dieser weichgespülte Softie mit wallendem Gewand, der dann in Schmuseworten verschmachtete oder so ähnlich. Sondern Jesus konnte es seinen Gegnern ganz schön geben. Und er konnte eine Geißel nehmen und da auch mal richtig zuschlagen im Tempel und konnte die Tische da umschmeißen und mal richtig aufräumen im Tempel. Das war heftig. Also, wir müssen beachten, Jesus war trotzdem sanftmütig, ja, auch wenn er das machen konnte. Und daran merken wir, wenn wir das nachahmen wollen, machen einen auf sanftmütig. Es wird nichts. Da kommen nur Karikaturen raus. Ja? Holzäpfel sozusagen. Es geht hier nicht um Charaktereigenschaften, die wir von Natur aus hätten oder so um seelische Tugenden. Ja, es gibt Christen, die trauen sich gar nicht, entschuldige, dass ich da bin. Die scheuen alle Konflikte, überall alles unter so den frommen Teppich, halten zu allem die Klappe. Ja, nicht auffallen, immer schön lächeln. Oder es gibt das, was manche unter Liebe verstehen. Deutsch ist es Gutmütigkeit gepaart mit Feigheit. Und das hat mit christlicher Liebe und Sanftmut überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Ja? Auch nichts mit der Liebe Gottes und nichts mit der Sanftmut von Jesus, nichts. Wer so ein Typ ist, der es allen Menschen recht machen will, der ist gerade kein guter Mensch in Gottes Augen. Ist kein guter Mensch. Jesus hat es nie allen recht gemacht. Hat sich überhaupt nicht drum geschert. Paulus schreibt, wenn ich noch Menschen gefällig wäre, wäre ich kein Knecht von Jesus, kein Diener von ihm. Also es geht nicht darum, bei dieser Frucht, dass Gottes Geist uns alle Zähne zieht und uns wie fromme Papiertiger macht und uns brav so im christlichen Käfig hält, dass wir uns brav zur Orgelmusik vorsichtig bewegen, höchstens mal den Kopf neigen. Gottes Geist gibt Kraft, nicht nur Gaben, Kraft. Und auch diese Frucht ist eine kräftige Sache, die hat was mit Kraft zu tun, das ist knackig, das hat Substanz, das sehen wir bei Jesus. Und das merken wir auch bei dem letzten Bestandteil, ich weiß nicht, was bei euch so steht, bei mir steht Keuschheit, auch ein altes Wort, gemeint ist Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin, Enthaltsamkeit. Ganz wörtlich in Kraft stehen. Ekrataia ist in, Kratos ist die Macht, Demokratie ist die Macht des Volkes. Also in Kraft stehen. Also, dass man sich in Griff hat. Und dazu gehört wirklich Kraft. Ein Pferd ist eine wunderbare Sache. Solange es der Reiter im Griff hat und solange das Pferd das macht, was der Reiter will. Wenn es umgekehrt ist, wenn das Pferd mit dem Reiter macht, was es will, dann ist es nicht mehr schön mit diesem Pferd. Und das betrifft auch unsere Kräfte und Gaben und was wir so haben, bis hin zur Sexualität. Solange wir das im Griff haben, ist das alles gut. Wenn uns das aber übermannt und überwältigt und wir die Kontrolle verlieren, dann entsteht eine Menge Schaden bei uns selber und bei anderen. Und wenn Jesus zornig war, auch wenn er den Zorn Gottes rausgelassen hat, und er konnte heftig werden in Worten, also hat seine Gegner ja nicht geschont, ja, und auch im Tempel, das war heftig, er hat trotzdem nicht die Beherrschung verloren. Er wusste, was er sagte und warum er es sagte. Und das ist Frucht des Geistes. Und die kann man an Jesus ablesen. Merkwürdig ist tatsächlich, dass Paulus nicht von Früchten schreibt, wie es viele Leute sagen, sondern Frucht in der Einzahl. Vorher ist von den Werken des Fleisches die Rede, da gibt es viele, die ganzen Untaten des alten Menschen ohne Gott. Aber bei der Frucht, da soll etwas auswachsen und ausgeprägt werden, und zwar der ganze Charakter von Jesus. Und das immer mehr, als eine Einheit insgesamt. Damit sind wir hoffnungslos überfordert. Ich jedenfalls. aber nicht Gottes Geist. Deswegen bin ich sehr froh, dass hier steht Frucht des Geistes und nicht Frucht von Stefan Zeibich oder sowas. Ich kann diese Frucht nicht hervorbringen. Je mehr ich mich anstrenge, desto schlimmer wird es. Der Geist Gottes bringt sie hervor und lässt sie wachsen. Das ist seine Arbeit und nicht meine. Und genau deshalb ist Heiligung, anderes Thema, genau deshalb ist Heiligung eigentlich Freude, weil Gott etwas mit meinem Leben macht und es umgestaltet. Und ich darf das zulassen und ich darf das empfangen. Und es wird sichtbar in meinem Leben, was bei Gott eigentlich zu sehen ist, was bei Jesus zu sehen ist. Unser Beitrag dazu steht hier im Vers 16, lebt im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, steht da. In der neuen Lutherbibel steht wieder, wandelt im Geist, weil sie wieder zum alten Wortlaut zurückkehrt. Ist aber von der Sache her richtig, wir kennen das Wort Lebenswandel noch, da haben wir es ja noch. Das heißt umhergehen, sich bewegen. Also geht umher, bewegt euch mit dem Heiligen Geist, führt euer Leben mit dem Heiligen Geist. Geht mit dem Heiligen Geist durchs Leben und zwar ständig und fortwährend. Das heißt, ein Christ lebt nicht automatisch mit dem Heiligen Geist, auch wenn er ihn hat. Ich kann Besuch haben, der ist irgendwo im Gästezimmer, macht er sein Ding, ich mache mein Ding. Da habe ich den Besuch, aber ich habe nichts davon und er prägt mein Leben auch nicht. Ja? Ich kann also den Geist auch unbeachtet lassen. Ich kann aus dem eigenen Leben. Und deshalb bin ich als Christ, selbst als Pfarrer, zu allem fähig, wozu auch jeder übelste Heide fähig ist. Und Franz von Assisi, und er war wirklich ein Heiliger, wusste noch, ich kann im nächsten Augenblick zum Verbrecher werden, wenn Gott mich nicht hält. Das Fleisch ist da. Die Frage ist, worin wir leben, ob wir im Geist leben oder in dem Alten. Wir haben beides. Nicht-Christ hat nicht beide Möglichkeiten, er hat nur eine. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Geist uns anzufreunden und zu leben. Und das können wir tun, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und ich sage mal, näher geht's gar nicht. Ich muss dir nicht von sonst woher bitten, ob er vom Mars kommt oder von noch weiter her, Lichtjahre entfernt, sondern er ist mir näher, als ich mir selber bin, als ein anderer Mensch mir sein kann. Er lebt in mir, wenn ich wiedergeboren bin. Und dann kann ich auch mit ihm leben. Das war jetzt sein Wirken in Menschen und da speziell ausführlicher, es gibt noch mehr Punkte, habe ich schon genannt, er leitet uns und sonst was, Frucht des Geistes.